Das Thema lautet Alarm um die Kinder oder auch Familie und Kinder in Gefahr. Was ist unsere Verantwortung für die nächste Generation? Liebe Geschwister und liebe Besucher, ich möchte das Thema in verschiedenen Teilen entfalten. Zunächst werde ich etwas sagen über den Generalangriff gegen das christliche Elternhaus durch die Politik und auch durch die Schulen. Zum Zweiten möchte ich etwas sagen über die Beeinflussung durch die Massenmedien, insbesondere Fernsehen, Computer und Handy. Dann auch etwas über Okkultismus im Kinderzimmer, Computerspiele, okkulte Musik und so weiter. Und dann, das wird der wichtigste Teil sein, die Antwort, wie wir als gläubige christliche Eltern unseren Kindern helfen, damit sie nicht verloren gehen. Ich lese zwei Bibelstellen zu Beginn. Dürfen gerne aufschlagen, in Matthäus 18, ab Vers 1. Matthäus 18, ab Vers 1. Zu jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist wohl der Größte im Reich der Himmel? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Himmelreich. Und wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber einem von diesen Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde nämlich gibt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein, an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Soweit dieses Wort Gottes, eine Würdigung der Kinder. Wir sollen einen kindlichen Glauben haben, auch als Erwachsene, völlig dem Herrn vertrauen, ohne Wenn und Aber. Und darauf liegt ein großer Segen. Und zugleich, wer eines der Kinder wegbringt vom schmalen Weg oder es hindert, auf den schmalen Weg zu kommen, für den wäre es besser, er wäre nie geboren oder man würde ihm zur Strafe einen großen Mühlstein um den Hals binden, dass er in die Tiefe des Meeres versenkt wird. Ein hartes Gerichtswort über all diejenigen, die Kinder verführen. Und in Epheserbrief Kapitel 6, noch einige Verse, ab Vers 1, Epheser 6, ab Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, nämlich damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Der Gehorsam der Kinder gegenüber den Eltern, der Gehorsam der Kinder gegenüber Gott, dem Herrn, auch darauf liegt der Segen und das möchte Gott, der Herr. Ich habe ganz bewusst diese zwei Bibelstellen vorausgestellt, wenn wir jetzt vieles Negative und Finstere hören über das, was heute auf uns alle, aber auch besonders auf die Kinder und Jugendlichen einströmt, dass wir wissen, was Gottes Wort sagt, nämlich den Herrn Jesus lieben von ganzem Herzen, der uns am Kreuz von Golgatha erlöst hat durch sein teures Blut von aller Sünde und Befleckung und der durch die Auferstehung in das Himmelreich auch jedem Menschen die Möglichkeit anbietet, in den Himmel zu kommen. Und das dürfen wir unseren Kindern schon früh verkündigen. Und wir müssen sie warnen vor allen Menschen, vor allen Strömungen, die Kinder von dieser Heilsbotschaft wegziehen möchten. Nun, heute ist sehr einflussreich in Schulen und Kindergärten von der Politik herkommend die sogenannte Frankfurter Schule oder der Neomarxismus. Viele kennen ja den Marxismus, Leninismus. Wir haben auch in Deutschland und Europa sehr starke sozialistische Strömungen in der Politik. Sozialismus, die Gleichmacherei, die Kollektivierung des Denkens, die Gleichschaltung. Der Marxismus hat immer schon versucht, revolutionsfähige Objekte heranzuzüchten. Man hat es zunächst versucht bei den Arbeitern, dann bei den Studenten. Ich erinnere an die Studentenrevolution in den 60er Jahren. Dann bei den Kindern und den Frauen. Bei den Frauen versucht man es durch die radikal-feministischen Bewegungen, die behaupten, nicht nur die Gleichberechtigung von Mann und Frau, was durchaus begründbar ist, sondern auch jetzt die Gleichmachung von Mann und Frau, die Aufhebung der Geschlechtsunterschiede, etwa durch die Gender-Mainstreaming-Strömung. Das heißt, jeder soll sein Geschlecht selber bestimmen können. Man weiß nicht mehr, ob man Mann oder Frau ist. Es gibt dann auch ein Es und ich glaube, bis zu 68 Geschlechter will man schon definieren auf Facebook. Ein unglaublicher Gräuel, der gegen Gottes Schöpfungsordnung steht. Denn Gott hat den Menschen als Mann oder Frau geschaffen und als nichts anderes. Das ist alles diese Gleichmacherei, dieser Sozialismus, der in Deutschland durch verschiedene Parteien auch sehr stark am Wirken ist. Und auch durch die Massenmedien, die auch weithin gleichgeschaltet sind, weithin gefördert wird. Und man versucht es auch bei den Kindern. Das Kind wird in der neomarxistischen Reformpädagogik, wie es auch so schön heißt, als in kleinen Schritten formbares, revolutionäres Wesen gesehen. Also man will die Revolution durch die Kinder und die Frauen machen. Man spricht dann von der sogenannten emanzipatorischen Konfliktpädagogik. Am Anfang kommen jetzt einige Fremdwörter. Emanzipation heißt Befreiung aus jeder Fremdherrschaft, der Obrigkeit, auch der Kirchen, des Staates, der Obrigkeit insgesamt. Die Kinder sollen sich versammeln in Kinderräten, in Ausreißer-Selbsthilfegruppen und Ähnlichem. Es soll der permanente Aufstand gegen Gott und seine Ordnungen geprobt werden. Das Erziehungsziel wird mit schönen Worten bezeichnet, es sei der vernünftige, kritikfähige Mensch. Und im Hintergrund steht der Glaube an die Macht der Erziehung, dass der Mensch selber in sich das Gute habe, sich aus eigener Kraft höher entwickeln können, also auch die Evolutionslehre. Und eben, dass der Mensch von Natur aus gut sei, er werde nur durch die Gesellschaft beeinflusst. Man spricht hier von dem optimistischen Humanismus. Die Persönlichkeit sei machbar und formbar. Man braucht eine entsprechende Bildung an den Schulen. Und durch elitäre Heilsvermittler wird das Kind in die Richtung geformt des kollektivistischen, steuerbaren Einheitsmenschen. Und deshalb will man die Kinder schon möglichst früh, möglichst schon gleich nach der Geburt, wenn es ginge, von den Eltern entfernen und in Kinderkrippen stecken, damit sie dort durch entsprechend geschulte Pädagoginnen und Pädagogen in diese Richtung erzogen werden sollen, die ja wiederum von den Hochschulen her weitgehend auch in diese Richtung schon gesteuert werden sollten. Nun, Gott sei Dank sind natürlich nicht alle Pädagoginnen und Pädagogen entsprechend gleichgeschaltet. Es gibt Gott sei Dank selbstständig denkende Menschen, die sich diesem Trend entziehen. Aber es ist schwer. Ich selber habe ja Theologie studiert und da wird man ja Tag aus, Tag ein mit der Bibelkritik konfrontiert. Und wenn man da nicht selber einen festen Glauben hat, im Wort Gottes gegründet ist, zum Herrn Jesus betet, dann kann man sehr schnell wegdriften und den Glauben verlieren. Und so ist es auch in anderen Studiengängen, wenn man da nicht sehr wachsam ist und wirklich den Herrn Jesus lieb hat, sein Wort als die Wahrheit erkannt hat, dann kann es sein, man wird sehr schnell selber verführt und verführt dann auch andere. Deshalb ist es wichtig, ich werde noch darauf zurückkommen, dass wir auch die Kinder im christlichen Rahmen erziehen und auch in, soweit es möglich ist, christliche Schulen tun oder auch Kontakt haben mit Pädagogen, um ihnen auch zu helfen, von diesen falschgeistigen Strömungen frei zu werden. Man kann ja mit jedem Menschen reden, für ihn beten und ihm helfen, dass er selber erkennt, was die Bibel sagt und was stattdessen eine Ideologie sagt, die den Menschen letztendlich versklavt. Man hat in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen, die antiautoritäre Erziehung zu propagieren. Antiautoritär heißt eben gegen jede Autorität des Staates, der Eltern, der Kirchen und so weiter gerichtet. Die Kinder sollen selbst bestimmen, was sie wollen, obwohl sie das gar nicht können. Sie wissen ja noch nicht um die Gefahren des Lebens. Sie wissen nicht um die Grenzen, die wir als Eltern ihnen aufzeigen, damit sie nicht verloren gehen. Aber nein, es wird ja behauptet, der Mensch sei von Natur aus gut, in ihm selber wohne die Vollkommenheit und er könne das alles erkennen. Nun, die Kritik daran in Kürze zu Beginn an dieser neomarxistischen Reformpädagogik, die ja heute auch in Bildungsplänen weithin gefördert wird, auch durch den lustbetonten Sexualkundeunterricht unter dem Zerbrechen sämtlicher sexueller Tabus. Das möchte ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber dazu insgesamt zu dieser verfehlten Pädagogik einige kritische Anmerkungen zu Beginn. Diese Reformpädagogik des Neomarxismus führt nicht zum erhofften neuen Menschen, sondern es führt zur Zerstörung notwendiger Autoritäten wie Eltern, Lehrer, auch Regierung, Obrigkeit und vor allem eben auch der geistlichen Autorität in Gemeinden. Und wenn diese Autoritäten in den Augen der Kinder und Jugendlichen zerstört sind, dann ist keineswegs Glück und Erfüllung die Folge, sondern Verunsicherung, Verzweiflung, Sucht, Sturz in auch Terror und ähnliche Gefahren. Wo feste Wertmaßstäbe zerbrochen werden, da kommt es zur sogenannten postmodernistischen Philosophie, zum postmodernen Relativismus. Das heißt, es gibt für diese Menschen keine festen Wertmaßstäbe mehr. Alle Autoritäten sind zerbrochen und sie stehen jetzt vor dem Nichts, vor dem Leerraum. Das ist philosophisch gesagt jetzt die Philosophie des Nihilismus eines Friedrich Nietzsche, der die Oberhand gewinnt. Und Nietzsche selber hat sich ja in seinen Spätwerken als der Antichrist bezeichnet. Er war jetzt nicht der Antichrist, aber auch ein antichristlicher Vorläufer. Hat auch dem Nationalsozialismus, ist ja auch eine Art des Sozialismus gewesen, den Weg bereitet durch seinen Nihilismus, seine Verherrlichung des Nichts, der Auflösung aller christlichen Wertmaßstäbe und das Ende, wissen wir ja, die Zerstörung, der Tod von Millionen Menschen. Das Drogenelend, das überhand nimmt, wenn die Menschen keine festen Werte mehr haben, auch das wäre zu nennen. Und die sogenannte sexuelle Revolution führt aber Millionen Menschen auch in unserem Land zur Versklavung unter das eigene Triebleben und auch zur Versklavung unter die Schamlosigkeit der anderen, die das ausbeuten. Ich erinnere auch an die Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten, von der neuen Lustseuche AIDS und vielen anderen Dingen. Die Bibel hat das vorausgesagt in 2. Thessalonicher 2 und der Herr Jesus in Matthäus 24, dass am Ende die Gesetzlosigkeit, griechisch Anomia, zunehmen wird. Das heißt, der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Antichrist, bevor er kommt, wird auch in der Gesellschaft ein Zustand geschaffen, wo es keine festen Ordnungen mehr gibt, wo die Staatsordnungen, die bisher noch einigermaßen christlich geprägten Gesetze zunehmend aufgelöst werden. Und das erleben wir zurzeit auch. Es gab noch bis vor einigen Jahrzehnten weithin eine Gesetzgebung, die noch einigermaßen vom christlichen Abendland geprägt war. Zum Beispiel, ich weiß noch, in meiner Kindheit war es verboten, wenn man eine Wohnung mietete und nicht verheiratet war, ja, gemeinsam als Pärchen. Das war strafbar, noch in den 50er Jahren. Und auch Homosexualität, wenn sie praktiziert wurde, war verboten. Heute ist es umgekehrt. Heute wird mit Strafe bedroht, wer etwas Kritisches darüber sagt. Das wird dann als Diskriminierung gewertet und fällt unter das sogenannte allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Und der Antichrist kann erst kommen, wenn diese Ordnung, die das noch aufhält, der oder das Aufhalten, das sehe ich persönlich als die Ordnungsmacht, die noch von christlichen Maßstäben geprägt war, wenn dieses Aufhaltende hinweggetan ist und dann, wenn diese Gesetzlosigkeit in der Auflösung der Ordnung verwirklicht ist, dann wird auch der Gesetzlose, der Antichrist, triumphieren können und seine anarchistische Ordnung aufbauen, die dann aber wiederum schließlich in eine neue Diktatur des antichristlichen Systems mündet. Nun, diese Einleitung war jetzt vielleicht ein bisschen schwierig für manche, aber wir dürfen daraus lernen, wo Gottes Maßstäbe zerstört werden, da folgt Anarchie, folgt Nihilismus, folgt Chaos, folgt Verzweiflung, folgt Elend. Und wir als Christen sind Licht und Salz, um uns diesem Trend entgegenzustellen, um Gottes Gebote hochzuhalten, auch in unserer Gesellschaft, um die Liebe Gottes weiterzugeben an unsere Kinder. Das ist unser Auftrag als christliche Eltern und Großeltern. Nun komme ich zu einem weiteren großen Gebiet, die Gefahren der Massenmedien, insbesondere von Fernsehen und Internet. Nun, Fernsehen hat natürlich auch einen Vorteil. Man kann Dinge sehen, die man jetzt nicht im Raum hat. Man kann aus der ganzen Welt Dinge sehen, auch über Internet. Es gibt eine riesige Informationsflut. Aber es hat auch viele Nachteile. Und wir in unserer Gemeinde empfehlen den Geschwistern, keinen Fernseher zu haben, weil die Gefahren größer sind als der Nutzen. Und beim Internet ist es etwas komplizierter, denn das kann man natürlich auch so gebrauchen, zum Guten und zum Schlechten. Und da geht es darum, dass man es wirklich nur zum Guten gebraucht und nicht damit in die Sünde fällt. Nun, die Gefahren überhaupt der virtuellen Medien, dazu einige Hinweise. Zunächst sind zu nennen die körperlichen Nachteile, wie etwa Bewegungsmangel. Früher hat man selber sich sportlich betätigt, heute macht man es vielleicht nur noch mit den Fingern, ja, auf diesen Geräten, wie auch Handy und so weiter. Wir waren heute im Stadtpark hier unterwegs und haben gesehen, dass alle, wirklich alle Jugendlichen, die da, ich weiß nicht, wie dieses Museum hieß, saßen, alle mit ihrem Smartphone beschäftigt waren. Und dann haben wir doch einige angesprochen, der Bruder Christian Dannert und ich, und haben gesagt, was macht ihr da eigentlich gerade? Und ich will jetzt da keine Werbung machen, auf keinen Fall, aber da kam wohl ein neues Computerspiel raus. Und das hat auch mit okkulten Dingen, also Pokémon-Monstern zu tun. Und die haben überall im Park jetzt da diese Pokémon-Monster gesucht. Und gesagt, ja, sind die jetzt wirklich da? Nein, die sind nur virtuell, also so auf dem Computer. Und wirklich die ganze Jugend, die heute da in der Stadt war, hat diese Pokémon-Monster offenbar gesucht. Ja. So sieht es heute schon in unserer Gesellschaft aus. Früher hat man wirklich sich noch betätigt. Ich bin jetzt auch kein Fußballfan, versteht mich nicht falsch. Aber wenn jemand selber sportlich sich bewegt, das ist ja gesund. Und das heißt auch, dass die leibliche Übung nicht unnütz ist, aber wenig nütze im Vergleich zur Gottesfurcht. Aber wir sollen ja auch unseren Leib betätigen und nicht durch Bewegungsmangel krank werden. Also es ist viel besser, selber sich zu bewegen, als nur sich berieseln zu lassen mit irgendetwas. Hinzu kommt dann auch die Reizüberflutung. Man hat festgestellt, dass die Menschen, die immer vor irgendwelchen Bildschirmen von Handy, Smartphone, Tablet, Computer, Fernseher und so weiter sitzen, und auch die immer irgendwie online sind, sei es in Facebook oder irgendwas sonst, dass es immer mehr zum Stress ausartet. Ich weiß nicht, ob es jemand bestätigen kann. Ich selber, muss ich gestehen, war mal ein paar Wochen in Facebook und bin dann wieder rausgegangen, weil ich hatte innerhalb kürzester Zeit mindestens 100 Freunde, die ich gar nicht kannte, und die dauernd irgendwelche Nachrichten sandten und ich sollte dann antworten. Und ich wurde schon ganz verrückt, habe gesagt, Schluss, radikaler Schnitt, gleich wieder herausgegangen, ich brauche meine Ruhe. Und ich will auch nicht dauernd online sein, ich habe jetzt auch keinen Computer hier mit. Für mich ist das eine richtige Erholung, wenn ich mal nicht erreichbar bin. Und das kann man wirklich richtig genießen, nicht? Diese Stille. Und ich bin ein Mensch, der sehr gern in den Wald geht, dort auch im Wald beten kann. Wir können ja als Christen überall beten. Natürlich sollen wir die Versammlungen nicht versäumen. Aber wir können überall auch mit Gott reden und beten. Aber nicht, wenn wir dauernd gestört werden durch irgendwelche Anrufe, SMS und so weiter. Also wir müssen uns schützen vor dieser Reizüberflutung, wenn wir noch zur Stille vor dem Herrn kommen wollen. Das ist für unser geistliches Leben sehr wichtig. Auch für die Nervengesundheit. Wenn man das nicht tut, dann kommt es sehr schnell zur nervösen Überregtheit, zu Schlafstörungen, zu einem übermäßigen Reizhunger und so weiter. Nun kommt hinzu, gerade auch beim Fernsehen, die sehr starke Außensteuerung, der Verlust der gestaltenden Fantasie, es wird einem ja alles vorgesetzt, und auch die Umwertung der Werte. Meine Eltern hatten einen Fernseher, wir selber haben keinen. Und als Kind habe ich da sehr vieles mit ansehen müssen. Und da wird ja immer so ein Familienbild gezeigt. Immer öfter nicht mehr von intakten Familien, sondern von kaputten Familien, von auch Beziehungen, die Gott ein Gräuel sind. Ich sage es mal vorsichtig, ja, und all solche Dinge. Soll ich meine Seele damit beschmutzen? Oder sagt der Herr nicht, dass wir lieber, also bildlich zu verstehen, das Auge ausreißen sollen, wenn es uns zu Fall bringt? Und lieber nicht uns diesem Bild, vielleicht sogar mit ein Bild des Tieres sein könnte, uns da nicht aussetzen. Übrigens hat man auch festgestellt, dass Bilder eine ganz starke Suggestivkraft besitzen und eine hypnotische Wirkung haben. Das heißt, es geht sehr stark ins Unterbewusstsein, lässt sich nicht mehr kontrollieren. Vielleicht merkt ihr auch, dass Bilder oft sehr schwer wieder aus der Seele herauszubekommen sind. Auch gerade belastende Bilder, unreine Bilder, gewalttätige Bilder, blutige Bilder. Ja, man bekommt diese Dinge nur sehr schwer heraus. Man muss wirklich beten, Herr, nimm mir das ab, reinige mich durch dein Blut. Und besser ist es, wenn man sich das gar nicht antut. Im Wort Gottes steht zum Beispiel, flieht vor der Unzucht. Und man könnte auch sagen, flieht vor Gewalttat, flieht vor Okkultismus, flieht vor all diesen Dingen, die uns von Gott wegziehen. Wir sollen da nicht hinschauen und nicht uns damit verschmutzen. Das Familienleben kann sehr stark leiden unter übertriebenen Medienkonsum. Nicht nur Kinder und Jugendliche, auch manche Ehemänner oder auch Ehefrauen sind bereits süchtig mit Computerspielen. Ich habe das jetzt auch gehört, auch von christlichen Kreisen. Und es ist sehr traurig und es braucht wirklich viel Gebet, vielleicht sogar eine Therapie, um da frei zu werden. Man kann also nicht nur von Alkohol und Rauchen süchtig werden, sondern eben auch von virtuellen Medien. Das geistliche Leben kann sehr leiden darunter. Es gibt mal eine Begebenheit, wo jemand von Freunden, in Anführungsstrichen, ein Fernseher geschenkt bekommen hat. Und dann kam dieses Fernsehgerät in das Haus und auf der Verpackung stand groß drauf, die Welt ins Haus. Ja, die ganze Welt jetzt im Haus. Ja, man kann jetzt alles sehen, die ganze Welt natürlich, ja. Aber er hat es auch im geistlichen Sinne verstanden. Die Welt, davor warnt uns doch die Bibel. Er soll nicht lieb haben die Welt und was in der Welt ist und die Welt mit ihrer Lust und ihrer Hoffärtigkeit, ihrem Stolz, ihrem fleischlichen Wesen, das vergeht alles. Und dann hat er dieses Gerät zurückgeschickt, hat es gar nicht angenommen. Beim Fernseher ist es einfacher, aber bei Internet, viele müssen damit arbeiten, auch ich, wie gehen wir damit um? Wichtig ist, dass wir unsere Kinder und auch uns selber davor schützen. Es gibt Filterprogramme, Kinderschutzprogramme, etwa von Saalfeld. Da wird genau registriert, welche Seiten aufgerufen worden sind. Übrigens, auch wenn man kein Kinderschutzprogramm hat, Google und so weiter kann ganz genau nachprüfen, auf welchen Seiten der Mensch war. Also es liegt alles wie ein offenes Buch vorhanden. Nicht nur Gott weiß es dann, was die Menschen tun, sondern auch Google weiß es inzwischen. Ja? Ist das nicht unheimlich, diese Macht, die diese Konzerne inzwischen haben, unser Leben zu kontrollieren? Und deshalb ist es gut, wenn man nur auf saubere Seiten geht, wenn man auch bittet den Herrn um Bewahrung. Der beste Schutz ist der Heilige Geist, hat mal ein Bruder gesagt, dass man sich und seine Kinder und Jugendlichen schützt. Die Liebe zum Herrn, der Gehorsam gegenüber seinen guten Geboten. Der Neurophysiologe Professor Manfred Spitzer, er ist ein weltlicher Wissenschaftler, aber er hat festgestellt, dass viele Menschen krank werden durch einen Übergebrauch von virtuellen Medien. Er spricht, und das ist auch ein Titel eines bekannten Buches von ihm, von einer digitalen Demenz. Digital, das sind eben diese digitalen Medien. Und die Demenz, das ist der Verlust des Denkens. Das ist auch eine Krankheit, die gerade ältere Menschen bekommen. Und er weist eben nach, dass ein Überkonsum von Computerspielen, von Internetgebrauch und so weiter, dass das, ich sag's mal, drastisch zu einer Verblödung führen kann. Dass die Kinder nicht mehr richtig lernen, dass man die Schulaufgaben vergisst, dass man das, was eigentlich wichtig ist, vernachlässigt und dass die Menschen wie kleine Kinder werden, die dann beliebig zu steuern sind, von denen, die ein Interesse daran haben, sie steuern zu können. Deshalb, wir sollten fest gegründet sein in Gottes Wort und im Glauben und Computer, Internet, auch Handy wirklich nur benutzen, zu dem, was es gedacht ist, zur Informationsbeschaffung, zur Kommunikation, aber uns nicht in eine endlose Spielwelt und auch zum Teil sündige Welt hineinzubegeben. Jetzt möchte ich noch etwas sagen, speziell über Handy, Smartphone und so weiter und seine Gefahren, eine Warnung aus Liebe. Das Handy oder Englisch Mobile Phone ist ein einzigartiges Gerät zur Kommunikation und auch zur Unterhaltung. Man kann damit nicht nur telefonieren, sondern inzwischen auch im Internet surfen, SMS senden, Musik hören, fotografieren, navigieren und manches mehr. Viele Menschen, besonders auch Jugendliche, sind davon begeistert. Und ich will es jetzt auch nicht pauschal verteufeln. Ja, man kann es ja zu Gutem nutzen, etwa auch zum Fotografieren, GPS und so weiter, was ich schon erwähnt habe. Aber wie bei allen technischen Errungenschaften sind mit den Vorteilen auch Nachteile verbunden. Und das möchte ich jetzt kurz aufzählen. Zunächst einmal die Strahlenbelastung. Das ist zum Teil umstritten, ich möchte trotzdem sagen. Aber ich persönlich denke auch, dass jedes Handy eine Strahlenbelastung für den Körper mit sich bringt. Es wird in der Forschung zurzeit noch darüber diskutiert, wie weit dies Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Mögliche Folgen sind ein erhöhtes Krebsrisiko, vor allem Gehirntumore, weil es ja immer in der Nähe des Gehirns gehalten wird, Unfruchtbarkeit, Erbschäden und anderes. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Handystrahlung als, Zitat, möglicherweise krebserregend ein, Zitat Ende. Das Bundesamt für Strahlenschutz empfiehlt, ich zitiere, sich so selten wie möglich elektromagnetischen Feldern auszusetzen, Zitat Ende. Und das bedeutet, Handys so viel wie möglich ausgeschaltet lassen und nur kurze Telefonate führen, ist für die Gesundheit viel besser. Deshalb, ich bin über Handy nie erreichbar. Ich schalte es immer nur ein, wenn ich Zugverspätung habe oder wo meine Frau kurz vor der Entbindung stand, hatte ich es auch eingeschaltet, damit ich rechtzeitig nach Hause kommen konnte. Also bei solchen Notfällen ist es wirklich sehr nützlich. Oder wenn man sich verirrt hat im Gebirge und so weiter. Ja. Aber da hat man manchmal noch nicht mal einen Empfang, weil da dann Funkloch ist. Ja. Aber gut, es hat natürlich seine guten Zeiten. Aber wir sollten es einsetzen, so wie es gedacht ist, in Notfällen zur Kommunikation. Aber nicht ein Sklave davon werden. Es soll uns nichts gefangen nehmen. Die Strahlenbelastung, dann die Überwachbarkeit. Infolge GPS im Handy ist der Benutzer ständig ortbar. Das heißt, über Satellit lässt sich herausfinden, wo er oder sie sich befindet. Und je mehr Daten der Benutzer über Handy eingibt, umso gläserner, also durchsichtiger, wird er für Interessengruppen und auch den Staat. Der gläserne Mensch. Und dann die Suchtgefahr. Wie Fernsehen und Internet, so kann auch das Handy als überall verfügbares Medium süchtig machen. In der Tat sieht man heute viele Menschen, die offenbar ständig ihr Handy in Gebrauch haben. Bruder Christian wird es bestätigen, wir konnten es kaum fassen, dass wirklich alle Jugendlichen, die wir in dem Park gesehen haben, ein paar hundert, die hatten alle ihr Handy in Gebrauch und haben alle gleichzeitig, ich vermute, alle dasselbe Spiel da gemacht. Nicht diese Pokémon-Monster im Park gesucht. Das ist mal, vielleicht mal ganz lustig, man kann sowas ja mal machen, aber wenn man gar nicht mehr davon wegkommt, dann ist es schon sehr bedenklich. Auf der Seite soulsaver.de ist über das Thema SMS-Sucht durch Handys Folgendes zu lesen. Die Brüder dort schreiben, Kurzmitteilungen, also SMS, an Freunde zu schicken, ist eine bequeme Sache. Man kann kurz und knapp eine Botschaft verschicken, ohne große Worte zu machen. Neuerdings gibt es Untersuchungen über das Suchtpotenzial. Ein Psychotherapeut machte auf die Gefahren aufmerksam. Er kam auf eine Zahl von 380.000 SMS-Süchtigen allein in Deutschland, Tendenz steigend. Schon ein paar Jahre her, ich denke, inzwischen dürften es schon einige Millionen sein. Er sagt weiter, Soulsaver, einer der Patienten des Psychotherapeuten, ein 17-Jähriger, bekam nach zweimonatigem Simsen eine Rechnung von 6.000 Euro nach Hause geschickt. Ein anderer Extremfall war ein Ehepaar, beide um die 30 Jahre alt, die im Wohnzimmer Rücken an Rücken sitzen, kein Wort mehr miteinander reden, aber sich ständig simsen. Ja, Kommunikation in der Ehe über SMS heutzutage. In der Therapie wird den Betroffenen erst einmal das Handy weggenommen, ein Totalentzug, damit sie wieder frei werden und wieder normal denken und handeln und kommunizieren lernen, wieder neu lernen, miteinander zu sprechen, mit dem Mund, den Gott uns ja geschenkt hat, auch mit den Augen, ja, und so weiter. Und nun, aus christlicher Sicht ergibt sich eine Reihe weiterer Gefahren, die die Bibel mit dem Begriff Sünde bezeichnet. Sünde ist Rebellion gegen Gott und Beherrschtsein von der Macht des Bösen. Und der Handygebrauch, so möchte ich sagen, wird in folgenden Fällen zur Sünde. Also es ist nicht generell Sünde, versteht mich bitte nicht falsch. Ja, es ist genau wie ein Messer, ich kann es zum Guten oder zum Schlechten gebrauchen. Aber es wird unter folgenden Umständen zur Sünde und zur Gefahr. Wenn man sündige Dinge betrachtet, zum Beispiel Unzucht, Okkultismus, Gewalt und so weiter. Auch ist es Sünde, wenn man seine Zeit sinnlos mit dem Handy oder Smartphone und so weiter totschlägt. Eine Zeit, die man ansonsten sinnvoll einsetzen könnte, zum Beispiel zum Lernen, Hausaufgaben zu machen, zum Arbeiten und auch zum Dienst am Nächsten. Die Mitmenschen brauchen unsere Hilfe und wir sitzen vielleicht nur dauernd da und spielen irgendetwas und vertrödeln die Zeit dann wirklich sinnlos. Zur Sünde wird es auch, wenn man abhängig wird von der Berieselung durch solche virtuellen Medien und ganz besonders schlimm, finde ich auch persönlich, wenn man diese virtuellen Medien sogar über Gott und über den Gottesdienst stellt. Das Beispiel von nicht nur Jugendlichen, die während des Gottesdienstes auf ihrem Handy irgendetwas machen, wo man dann als Prediger vorne nicht weiß, was läuft jetzt eigentlich da hinten oder da oben ab. Ich spreche jetzt nicht von euch, ja, ich kenne das auch aus anderen Gemeinden. Meistens hinten oder oben, da wird dann irgendwas nebenher gemacht. Gut, manche lesen tatsächlich die Bibel darauf, aber trotzdem, es gibt weniger Anstoß für die anderen Geschwister, wenn man eine richtige Bibel, so eine richtig schöne Bibel, in der Hand hält. Ja, das möchte ich wirklich nahelegen. Ich weiß das, und wenn man unterwegs ist, kann man natürlich auch die Bibel mal auf dem Handy lesen. Aber besser ist es auch gerade im Gottesdienst, wenn man eine richtige Bibel aus Papier mitnimmt. Das gibt dann zumindest auch keine Missverständnisse, so nach dem Motto, die spielen jetzt irgendwas. Ja, könnt ihr sicher verstehen, ich sage es mal denen, die vielleicht betroffen sind, dass dann die anderen Brüder und Schwestern denken, was machen nur die Jugendlichen dauernd auf ihren Geräten. Aber ihr habt das Problem hier ja wahrscheinlich nicht. Das gibt es vielleicht nur bei uns oder in anderen Gemeinden, ich weiß es nicht. Nun, ich denke, wenn jemand wirklich etwas anderes macht während des Gottesdienstes, etwas spielt auf dem Handy oder sonst was, dann ist es letztendlich Respektlosigkeit gegen Gott und seinem Wort, natürlich auch gegenüber den Brüdern, die sich viel Arbeit machen mit der Verkündigung des Wortes Gottes. Und man sollte wirklich darüber Buße tun, den Herrn um Vergebung bitten und ganz neu mit Freudigkeit im Gottesdienst aufmerksam dabei sein. Durch Gebet und durch Lesen in einer wirklichen Bibel. Einige Hilfen, um von einer falschen Handyabhängigkeit frei zu werden. Bitte Gott um Kraft im Gebet, dir zu helfen. Lies treu die Bibel als reales Buch. Lerne einen normalen, zweckmäßigen Umgang mit dem Handy, wozu es gedacht ist. Man kann mal GPS damit machen, man kann auch durchaus ein SMS mal schreiben, aber nicht permanent, ohne Pause oder den ganzen Tag online sein. Einfach, die Freunde sollen auch wissen, ich bin oft auch nicht erreichbar und ich antworte zu bestimmten Zeitpunkt. So mache ich es auch mit den E-Mails. Ich sitze nicht den ganzen Tag vom Computer und beantworte E-Mails, sondern einmal am Tag in der Regel und dann ist wieder ausgeschaltet, nicht? Wenn ich dann nicht gerade ein Buch schreibe oder etwas anderes mache. Dann mache auch viele Spaziergänge in der Schöpfung ohne Handy, suche Begegnungen mit realen, wirklichen Menschen, denen man auch Dienste erweisen kann und fasse den festen Entschluss während des Schulunterrichts, während der Arbeit und vor allem auch während des Gottesdienstes, dein Handy konsequent ausgeschaltet zu lassen. In unserer christlichen Schule, wir haben auch zwei Kinder dort, bei Mühlacker, die Schule bei Pforzheim, da werden vor Beginn des Unterrichts die Handys eingesammelt und am Schluss bekommen sie wieder, wenn sie nach Hause fahren, damit sie auch da erreichbar sind. Aber während des Unterrichts ist es ein gute Entzugskur, ja, dass man da wirklich einige Stunden auch drauf schon verzichten lernt. Vor allem sei dankbar für die Liebe von Jesus Christus, der dich so sehr liebt, dass er sein Leben für dich gegeben hat. Und das sollte viel wichtiger sein als alles andere. Ja, ich habe noch ein paar weitere Themen über Gefahren für die Familie, für die Kinder und Jugendlichen. Das ist auch der Okkultismus. Darüber habe ich ja gestern ausführlich gesprochen. Okkultismus, Esoterik, es wird ja alles aufgezeichnet. Wer nicht da war, kann es nachhören. Und es ist so, dass sehr viele Schüler und Schülerinnen Kenntnisse über Okkultismus haben. In Schulen wird auch heute immer noch Tischrücken, Gläserrücken und ähnliche Dinge gemacht. Man macht sich da einen Sport draus und meint, es ist schick, so die Geister zu befragen, auch durch Kartenlegen und was auch immer. Aber in Wirklichkeit kommt man in die Welt der dämonischen Mächte, die von Satan gesteuert sind. Und die Menschen, die das tun, die werden ihre Seele an Satan verkaufen letztendlich. Es treten okkulte Belastungen auf, Unruhe, Schlaflosigkeit, Angstzustände. Man kann davor wirklich nur warnen, lasst die Finger davon. Es ist uns nicht von Gott gestattet, in die jenseitige Welt einzudringen. Wer da eindringen möchte, der wird nur mit dämonischen, finsteren Mächten in Kontakt kommen. Es sind keine guten Geister, sondern immer böse Geister, die so etwas beantworten. Dann, ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, Computerspiele. Ich will jetzt keine nennen, weil ich auch keine Werbung dafür machen will, für irgendwelche solchen Spiele. Es gibt natürlich auch Computerspiele, die sind relativ harmlos. Geschicklichkeitsspiele, Denkspiele. Wir wollen und können das auch nicht grundsätzlich verbieten. Sportspiele und Autorennen und was es auch alles gibt. Aber ich sage immer noch, besser ist, wenn man selber sich bewegt und nicht einfach nur vor dem Computer sitzt. Ja, es gibt auch so Fußballspiele auf dem Computer. Aber du hast viel mehr davon, liebes Kind, wenn du selber den Ball nimmst und auf den Sportplatz gehst und da dich betätigst. Ja, solche Spiele sind aber relativ harmlos, wenn es nur solche Sportsimulationen sind oder so, wenn man so Landschaften baut und ähnliches. Aber es gibt auch Spiele, die sind sehr bedenklich. Da kommt Gewalt hinein, da kommen okkulte Symbole hinein, da kommt auch Unzucht und alles Mögliche hinein. Okkultismus, Harry Potter, ja, das gibt es ja auch alles als Spiel und was auch immer, um ein Beispiel zu nennen. Und man unterscheidet bei den Fachleuten zwischen Actionspielen, Rollenspielen und Strategiespielen. Bei Action, also Handlungsspielen, da geht es um den Sieg durch Gewalt meistens in Form von realistisch simulierten Kriegseinsätzen zum Beispiel. Also die Soldaten, die schießen da gibt es dann die Toten und dann gibt es den Respawn-Effekt, wo sie dann wieder aufstehen und wieder weiterkämpfen und so weiter. Also es wird ja in der Regel meistens irgendwie geballert und geschossen und da gibt es auch diese Ego-Shooter-Funktion, dass dann der Spieler praktisch an den Knöpfen sitzt und dann mit der Pistole, mit den Raketen und mit was auch immer auf die anderen schießt. Also es wird immer dieses Töten praktisch in solchen Spielen, also sehr oft trainiert und dann passiert so etwas wie vor einigen Jahren, wo war das jetzt, im Osten irgendwo, dass dann ein Junge, der hatte Counter-Strike immer wieder gespielt, auch so ein blutiges Spiel auf dem Computer und hat es dann tatsächlich in die Tat umgesetzt, ging in eine Schule und hat 16 Kinder und Lehrer einfach erschossen, wollte das mal ausprobieren, nicht? Und wenn der Mensch verroht, wenn er auf diese blutigen Dinge sich trainiert, dann hat es unter Umständen wirklich schreckliche Folgen. Deshalb, bitte versteht mich recht, ich will jetzt die Spiele nicht pauschal hier verteufeln, aber wir müssen ganz klar warnen, wo Gewalt, wo Unzucht, wo Okkultismus, wo Magie, Zauberei und solche Dinge in diesen Spielen vorkommen. Wenn die Eltern so etwas sehen, sollten sie sagen, dem Kind spiel das lieber nicht. Oder wenn es geht, lass ganz die Finger von solchen Spielen. Es gibt auch die Rollenspiele. Der Spieler übernimmt die Rolle der Hauptfigur des Spiels. Er ist dann oftmals ein Krieger, ein Magier, ein Hexer oder Zauberer. Und Verfluchungen, Beschwörungen und wunderbare Dinge, die da dann alle wachsen und Zauberringe und was auch immer. Und das ist einfach die Einführung auf kindliche Weise in die Magie. Ich habe ja gestern gesagt, und wer sich erinnert, der weiß es noch, es gibt keine gute Magie oder Zauberei. Gottes Wort verbietet etwa in 5. Mose 18 folgende jede Art von Zauberei. Es ist Gott ein Gräuel. Ihr sollt euch nicht zu den Zauberern, Geisterbeschwörern, Wahrsagern wenden. Und am Ende der Bibel heißt es, dass die Zauberer keinen Platz im Reich Gottes haben werden. Keinen Platz im neuen Himmel und der neuen Erde. Also wir sollen überhaupt nicht zaubern. Ich meine jetzt nicht jetzt Trickkünstler, ja, das ist was anderes, solche Zauberer, die geschickte Finger haben. Nein, ich meine jetzt wirklich Magie, Kontaktaufnahme mit übersinnlichen Mächten. Das sollen und dürfen wir nicht tun, wenn wir wirklich Jesus nachfolgen möchten. Rollenspiele, dann gibt es Strategiespiele. Die Mischung ist das oftmals aus Actionspiel und Rollenspiel. Da wird aus der Vogelperspektive dann eine Handlung aufgebaut, wie etwa Zivilisation und ähnliches oder SimCity und so weiter. Ich will jetzt nicht so viele Namen nennen. Da wird der Weltkrieg zum Beispiel simuliert, mittelalterliche Schlachten und so weiter. Das kann natürlich sehr spannend sein, aber immer wieder Krieg, immer wieder Zauberei. Und deshalb, wir haben das unseren Kindern nicht gegeben. Die spielen, wenn überhaupt, dann so einfache geografische Spiele, also Geschicklichkeits- oder Denkspiele oder auch mal Sport- oder Autorennen. Das hält sich dann noch im Rahmen. Also auch hier haben wir eine Verantwortung als Eltern zu prüfen, was die Kinder tun. Und es ist vielleicht gut, mal zu schauen, was spielst du denn da für ein Spiel? Und wenn dann dauernd Monster oder irgendwas vorkommt, dann dürfen wir schon fragen, meinst du, das ist wirklich so gut, ist wirklich so schön, meinst du, das gefällt dem Herrn Jesus, wenn du solche hässlichen Gestalten und Fratzen da anschaust? Das ist nicht schön, da gibt's viel bessere Dinge. Ja? Und dann können wir auch eine biblische Geschichte erzählen und das Kind auch in die herrliche Schöpfung Gottes mitnehmen. Dann noch ein letzter Punkt, bevor ich auf den positiven Teil komme. Verführung durch finstere Musik. Hier wäre jetzt viel zu sagen über das ganze Thema der Musik. Es gibt Okkultismus auch in der klassischen Musik. Ich selber kenne mich mit Rockmusik nicht so aus, weil ich sie prinzipiell nicht höre, weil das gegen mein ganzes Empfinden ist. Es ist nämlich so, wenn die Kinder schon von früh auf, sage ich mal, mit klassischer Musik oder auch mit geistlichen Liedern heranwachsen, man kann das sogar neurophysiologisch erklären, dann wird das Nervensystem schon darauf trainiert. Ein Kind, das zum Beispiel in der Musikschule klassische Instrumente wie Violine oder Ähnliches lernt, das wird nie so sehr in die Gefahr kommen, von Rockmusik abhängig zu werden, wie ein Kind, das im Radio oder auf CDs immer diese harten Bässe und Rhythmen hören muss von Kindheit, vielleicht schon im Mutterleib. Also man kann auch neurophysiologisch nachweisen, das hat etwa Professor Adolf Kraul in seinem Buch über Rockpop und Technomusik ausführlich belegt, dass der Aufbau des Nervensystems bei der Kindheitsentwicklung sehr stark auch stimuliert werden kann von der Art von Musik, die wir den Kindern schon früh beibringen. Deshalb kann ich wirklich empfehlen, bringt den Kindern ruhige klassische Musik oder vor allem auch geistliche Lieder bei, ohne Schlagzeugrhythmus, ohne dauernden Ostinaten, Bässe und so ähnlich. Und dann werden sie ein viel ausgeglicheneres Wesen bekommen. Und sie werden auch nicht in diese Gefahren so stark reinrutschen wie andere, die vielleicht schon im Mutterleib konditioniert wurden, so sagt man, auf diese extrem aggressive Musik des Techno oder des Rock'n'Roll und so weiter. In der Klassik allerdings gibt es auch einiges an Magie, zum Beispiel bei Komponisten wie Alexander Skriabin oder der auch Schwarze Messen und Ähnliches vertont hat, oder eben auch Richard Wagner und anderen, der ja auch hier sehr bekannt ist. Die Musik ist zum Teil sehr schön, hat aber wieder eine gewisse trancefördernde Wirkung. Man wird dann überwältigt von diesen Klängen. Ich selber war auch eine Zeit lang ein großer Wagner-Fan, aber ich habe auch gemerkt, es gibt hier ganz gefährliche Dinge, wo man aufpassen muss, auch beim Ring des Nibelungen und so weiter, wo der Mensch dann auch in diese heidnische Götterwelt hineingezogen wird, wenn er nicht aufpasst. Und deshalb ist es besser, wir hören wirklich geistlich förderliche Musik, auch im klassischen Gebiet. Es gibt auch einige wirklich gläubige Komponisten, so wie natürlich Johann Sebastian Bach oder auch Georg Friedrich Händel oder auch, gut, das kann man nicht so genau beurteilen, aus dem katholischen Bereich gibt es auch schöne klassische Musik, wobei allerdings auch diese Mystik dann zum Teil wiederum einfließt, des Katholizismus. Man muss ja schon unterscheiden, Bruckner etwa, ja, sehr schöne Messen und allerdings auch da muss man unterscheiden. Also ihr seht, bevor ich jetzt was über die Rockmusik sage, habe ich einen kleinen Exkurs über die Klassik gemacht. Auch da ist nicht alles Gold, was glänzt. Mein Hauptgebiet ist an sich die Klassik. Das über Rockmusik, das habe ich mir eher angelesen, angehört habe ich mir das nie. Und wenn ich es schon mal gehört habe, habe ich schnell wieder ausgeschaltet, wenn es irgendwo gelaufen ist. Weil ich merke sofort, dass hier ein fremder, okkulter Geist überspringt, der sehr stark das Leibliche betont, das Sexuelle betont, das Fleischliche betont. Und das Fleisch streitet gegen den Geist Gottes. Und deshalb gibt es auch keine christliche Rockmusik. Das ist ein großes Märchen, lasst euch das nicht beibringen. Diese Rockmusik an sich ist eine Musik der Rebellion gegen die Autorität Gottes und des Elternhauses. Und deshalb wurde es von dieser aufständischen Rebellionsphase in den 60er Jahren begleitet, wo dann auch die Rolling Stones, AC/DC, Black Sabbath und ähnliche Gruppen, Led Zeppelin und wie sie alle hießen, aufkamen und die Jugendlichen massenhaft in diese Rebellion gegen alle Autoritäten hineingeführt haben. Und die sind inzwischen auch schon Opas oder gestorben, Rolling Stones und so weiter, aber es gibt ja viele Nachfolgegruppen. Die Rolling Stones haben schon in den 60er Jahren damals noch Schallplatten veröffentlicht, in meiner Kindheit, mit Titeln wie etwa der Satanic Majesty's Request, also das heißt, seine satanischen Majestäten laden ein, oder Sympathy for the Devil, Sympathie für den Teufel, oder Mick Jagger spielte 1972 die Rolle des Lucifer in dem Film Lucifer Rising, also Lucifer, der Teufel erhebt sich, ja. Und das hat ganze Generationen seither beeinflusst. Heutige Großeltern sind zum Teil eben von diesen Rolling Stones in ähnlichen Gruppen geprägt und bringen das auch ihren Kindern und Enkeln bei. Also wir haben schon die dritte Generation inzwischen von solchen, die auch durch solche satanische Musik verführt worden sind in unserer Gesellschaft. Und wir wollen uns vor diesen Dingen wappnen und fernhalten. Und es gibt viele okkulte Texte. AC/DC zum Beispiel kann übersetzt werden Antichristus, Tod dem Christus, also Antichrist, Dead to Christ und so weiter und so fort. Was jetzt heute sehr populär ist in der heutigen Zeit, ist etwa Heavy Metal Musik, schweres Metall mit äußerst aggressiven, grausamen, brutalen Klängen, die den Menschen zu einer willenlosen Marionette machen, genau wie in diesen trancefördernden Techniken auf der anderen Weise. Und auch da dient es nur dazu, den Verstand zu entleeren und den Menschen, der in diesem ekstatischen Rausch zappelt und dann oft noch Drogen nimmt, Speed, Ecstasy und was alles, den Verstand auszuschalten. Und wenn der Verstand ausgeschaltet ist, dann dringen diese dämonischen Mächte in den Menschen ein und haben ihn im Griff. Und dann wird er immun gegen das Evangelium von Jesus Christus und geht verloren und kommt wirklich dann, wenn er nicht umkehrt, in diese Hölle, die Mick Jagger und andere schon in den 60er, 70er Jahren besungen haben. Ja, ich will jetzt das nicht weiter ausführen, aber ich erinnere wieder an das Wort, wo der Herr Jesus einmal geweint hat um die Verlorenen und gesagt hat, sie sind wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wollen wir ihnen den guten Hirten, unseren Herrn Jesus Christus, verkündigen und die Liebe Jesu weitergeben. Und jetzt komme ich zum positiven Teil, der an sich der Hauptteil sein soll heute Abend. Und das ist auch das Unterthema, was ist unsere Verantwortung für die nächste Generation oder auch die Verantwortung und Vorbildfunktion gläubiger Eltern gegenüber ihren Kindern. Liebe Eltern und liebe Besucher, wir können als gläubige Eltern für unsere Kinder nur dann ein Vorbild für ihr geistliches Leben sein, wenn wir selber völlig von Jesus Christus uns prägen lassen. Und bevor ich einzelne praktische Punkte geben, möchte ich 7 Punkte nennen, in denen uns der Herr Jesus Christus gerade auch in der Erziehung ein ganz besonderes Vorbild sein kann. Das erste ist seine Liebe, die Liebe Jesu. Er hat uns so geliebt, dass er für uns in den Tod gegangen ist. Er hat sich wirklich ganz hingegeben für uns. Und die Frage an uns, geben auch wir uns ganz für unsere Kinder hin? Sind wir immer für sie da? Sind wir bereit, sie zu lieben, auch wenn sie vielleicht gerade einmal nicht so lieb sind? Aber dass wir immer wieder liebevoll, aber auch deutlich sie ermahnen, gerade aus Liebe. Liebe des Herrn, die Treue des Herrn. Der Herr Jesus, über ihn wird einmal gesagt, und über Gott, sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Wir sind oft untreu durch unsere Sünde, aber er ist treu. Er verlässt uns nicht. Und auch unsere Kinder dürfen sich darauf verlassen, dass sie nie von uns verlassen werden, auch wenn sie vielleicht krumme Dinge einmal machen. Aber so wie der verlorene Sohn vom liebenden Vater erwartet wurde, so sollen auch unsere Kinder wissen, dass wir immer eine offene Tür für sie haben. Dann die Sanftmut unseres Herrn Jesus. Ja, wir müssen auch Strenge anwenden, aber gleichzeitig sollten wir sanftmütig sein. Die Kinder nicht verletzen, bei aller Strenge, die auch manchmal notwendig ist, doch in der nötigen Sanftmut. So heißt es auch in Epheser 6 über uns Väter, ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, damit sie sich nicht verhärten gegen das Evangelium, sage ich dazu. Dann die Demut unseres Herrn Jesus. Er wird beschrieben als Vorbild in Sanftmut und Demut. Dienemut, einander zu dienen, heißt Demut. Und Demut liegt auch darin, wenn man zugeben kann, dass man selber nicht vollkommen ist, auch nicht als Mutter oder Vater. Dass wir auch gegenüber unseren Kindern zugeben können, auch ich kann versagen, auch ich brauche Vergebung. Und wenn wir vielleicht mal zu hart waren zu den Kindern oder auch ungerecht, dass wir dann auch demütig sie um Vergebung bitten können. Habe ich auch schon oft praktizieren dürfen. Dann die Reinheit unseres Herrn Jesus. Er ist der absolut Reine und Heilige. Achten auch wir darauf, dass unsere Herzen gereinigt sind durch das Blut Jesu. Dass die Kinder wirklich sehen, Papa und Mama, die sind ein Licht und nicht Finsternis für mich. Sie sind ein Vorbild. Nicht perfekt, nicht vollkommen, aber doch so, dass sie immer die Reinigung im Herrn annehmen und auch für das Kind erbitten. Dann die Gerechtigkeit. Der Herr Jesus ist völlig gerecht. Sind auch wir gerecht im Umgang mit unseren Kindern? Und zwar insofern auch, wenn es mehrere Kinder sind, dass wir keines bevorzugen oder benachteiligen. Manchmal entsteht vielleicht der Eindruck, ich sage es mal frei, Papa hat vielleicht den Sohn mehr lieb, die Mama vielleicht gerade mal mehr die Tochter oder vielleicht auch umgekehrt. Aber das sollte nicht sein. Wir sollten wirklich gerecht sein und niemand bevorzugen. Das war das große Problem bei Esau und Jakob, ja, dass da der Vater den Esau bevorzugte, die Mutter den Jakob. Und wir wissen ja, zu welchen schlimmen Folgen das dann geführt hat. Auch aus den Fehlern dieser Glaubensväter und Glaubensmütter dürfen wir lernen, dass wir nicht den gleichen Fehler machen. Wir wollen gerecht sein. Und auch barmherzig. Die Vergebung der Schuld, die wir vom Herrn bekommen, die dürfen wir auch weitergeben, wenn unsere Kinder oder auch wir als Ehepartner aneinander schuldig geworden sind. 7 Eigenschaften des Herrn Jesus, die grundlegend sind für den Umgang in der Familie. Und jetzt nenne ich noch etliche Punkte. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit und Kraft, hoffe ich auch. Es sind insgesamt 20 Punkte, aber ich werde sie jetzt nicht aufzählen. Ich werde einfach das Wichtigste daraus sagen, aus Zeitgründen. Wie wir unsere Kinder vor dem antichristlichen Zeitgeist beschützen können und wie wir ihnen auch hier ein Vorbild und eine Hilfe sein dürfen. Zunächst einmal wollen wir ein glaubwürdiges Vorbild sein als Christ. Die Liebe des Herrn weitergeben und auch das leben, was wir sagen. Deshalb predige ich persönlich nicht das gnadenlose Gesetz, sondern dass ich ein begnadigter Sünder bin, weil ich genau weiß, ich bin auch nicht perfekt. Wenn ich den Kindern immer predigen würde, Vollkommenheit, Vollkommenheit, es ist recht und gut, ja, der Maßstab der Vollkommenheit Jesu. Aber wir müssen auch immer wieder sagen, wir leben ganz aus der Gnade. Wir selber sind auch nicht perfekt. Und dann werden sie auch verstehen, dass wir uns auch beugen müssen, auch als Eltern, habe ich auch schon erwähnt, wenn wir selber versagt haben. Vorbilder als Christ sein, aber auch Vorbilder in der Demut und in der Barmherzigkeit. Jeden Tag beten für die Kinder. Bete jeden Tag für deine Kinder. Gerade auch, bevor sie zur Schule gehen, um Bewahrung auf dem Schulweg, um Bewahrung in der Schule und auch auf den Schulhöfen. Auf den Schulhöfen hören sie vieles, was nicht gut ist. Auch an christlichen Schulen sind auch nicht alle Kinder gläubig und auch nicht alle Kinder kommen aus gläubigen Elternhäusern. Auch unsere Kinder sind inzwischen an einer christlichen Schule, aber auch da müssen wir manches gerade biegen, was nicht alles immer gut ist, obwohl es dort schon viel besser ist als an vielen staatlichen Schulen, wo kaum irgendwelche Lehrer oftmals leider schon gläubig sind. Christlichen Schulen sind in der Regel eben doch gläubige, wiedergeborene Lehrkräfte. Und die fangen auch vieles ab, was auf den Schulhöfen dann so läuft. Aber bete jeden Tag für deine Kinder. Bete auch, dass sie frühzeitig zur Bekehrung und Wiedergeburt gelangen. Und bete auch dafür, dass sie schon früh Unterscheidungsvermögen erlangen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Wenn die Kinder selber merken, dass es nicht gut ist, in das Theaterstück Die kleine Hexe zu gehen, dann ist es viel besser, als wenn die Eltern dann nur kommen und bei den Eltern Alarm schlagen, wenn die Kinder selber sagen, das ist nicht gut, ich liebe Jesus und ich möchte nichts von Hexen und so weiter sehen, dann ist es schon ein großer Fortschritt, eine gute Hilfe, wenn die Kinder so früh das Unterscheidungsvermögen bekommen. So war es auch bei unseren Kindern, schon als sie klein waren. Die wollten da nicht hin und dann wurden sie auch tatsächlich freigestellt, weil wir einen guten Kontakt, damals noch in der staatlichen Schule schon, zu den Lehrern aufgebaut hatten. Das ist auch wichtig. Aber nicht nur das Negative abwehren, sondern positiv die Herzen füllen. Das ist entscheidend, würde ich sogar sagen. Entscheidend ist, dass du, liebe Seele, deinen Kindern von klein auf biblische Geschichten erzählst, biblische Lehre weitergibst. Es gibt wunderbare Kinderbibeln, auch jetzt gerade, ein bisschen Werbung im Samenkorn Verlag, erscheinen jetzt sehr gute bibelgetreue Kinderbibeln. Altes Testament ist schon erschienen, das Neue Testament in Vorbereitung. Also da kann man wirklich wunderbar den Kindern das schon von früh auf beibringen und auch den Herrn Jesus lieb machen. Also fülle die Herzen mit dem Guten, damit das Böse nicht so viel Einflussmöglichkeit hat. Wenn unsere Herzen gefüllt sind mit dem Evangelium, mit der frohen Botschaft, dann brauchen wir den ganzen Schmutz der Welt gar nicht mehr. Das interessiert uns gar nicht. Ja? Und das kann auch schon bei Kindern so sein. Und dazu gehört auch als nächstes, dass wir mit unseren Kindern von klein auf die tägliche Hausandacht halten. Da sind auch die Väter gefordert. Der Vater ist der Hauspriester. Er sollte daran erinnern, liebe Frau, liebe Kinder, jetzt setzen wir uns alle, nehmen die Kinderbibel oder auch die richtige Bibel schon und lesen daraus etwas oder auch gute Andachtsbücher, wo ein Gotteswort erklärt wird und halten tägliche Hausandacht. Wir machen das persönlich, ich will uns da jetzt nicht rühmen, aber einfach als Beispiel, morgens, mittags und abends, immer bei den Mahlzeiten, und auch nochmal vor dem Zu-Bett-Gehen wird auch nochmal gebetet, sodass der ganze Tag unter der Leitung des Herrn steht. Und auch das Gebet auf den Knien nach der Andacht, also als Abschluss der Andacht, die Gebetsgemeinschaft, wo jeder auch nochmal seine Anliegen und seinen Dank vor den Herrn bringt. Wertvoll ist es auch, dass man mit den Kindern christliche Lieder singen kann, und zwar solche Lieder, die den Geist und das Herz ansprechen. Und dabei sollten wir, wenn wir Instrumente haben, natürliche Instrumente, ohne übergroßen Lärm oder elektronische Verzerrung bevorzugen. Ich halte nichts von so modernen Kinder-CDs, die dann schon genau solche Rock- und Popmusik enthalten, wie es in der Welt ist, sondern es gibt gute geistliche Musik, die wirklich das Herz und die Seele anspricht und nicht in erster Linie den Leib und das Fleisch stimuliert. Es geht ja um die Erhebung des Geistes und der Seele zu Gott und nicht, dass wir unser Fleisch stimulieren. Das Fleisch, das zieht hinunter, aber der Geist erhebt uns zu Gott. Muss man ganz klar auseinanderhalten. Dann gilt es, dass du, lieber Vater, liebe Mutter, viel mit deinen Kindern redest, aber noch wichtiger, dass du ihnen auch zuhörst. Wir reden viel, aber wir hören oft viel zu wenig. Und gerade wenn die Kinder von der Schule nach Hause kommen, haben sie viel zu erzählen. Und ich muss mir auch auf die Zunge manchmal beißen, dass ich selber nicht so viel erzähle, was ich alles erlebt habe, sondern erstmal die Kinder zu Wort kommen lasse. Und wenn sie schon ihr Herz öffnen, sind wir dankbar und können ihnen dann auch helfen und vielleicht sie auch trösten, wenn es vielleicht Ärger gab in der Klasse oder was auch immer. Da ist ja vieles passiert, was wir gar nicht wissen, 5-6 Stunden in der Schule. Nicht? Da gab es vielleicht mal sogar eine Prügelei oder was auch immer. Und dann muss man dem Kind auch helfen und es trösten und in den Arm nehmen und auch für es beten. Habe immer ein offenes Ohr für dein Kind. Dann auch unternimm viel mit deinen Kindern. Überlasse sie nicht dem meist negativen Einfluss der modernen Medien mit ihrer verführerischen Scheinwelt. Hole sie aus der virtuellen Welt heraus in die wirkliche Welt durch Ausflüge in die Schöpfung Gottes, Wandern, Radfahren und vielfältige sportliche Unternehmungen. Und auch Familienfeste können eine wunderbare Bereicherung sein. In unserer Gemeinde gibt es auch mancherlei größere und kleinere Familien oder auch ganze Gemeindefeste. Ich hoffe, dass ihr das auch regelmäßig macht, gerade jetzt auch im Sommer. Kann man sich auch auf einer Wiese treffen und Spiele veranstalten mit den Kindern. Das ist ein Tag, den man nicht so schnell vergisst und der wirklich das ganze Jahr über einem Freudigkeit weiterhin vermittelt und auch die Gemeinschaft fördert. Ja, ich weiß nicht, ob ich den nächsten Satz hier vorlesen soll. Das habe ich schon mal in der Gemeinde gemacht und nachher habe ich da noch viel davon hören müssen. Ich sage es jetzt trotzdem. Schenke deinen Kindern, wenn möglich, ein Haustier und übertrage ihm Mitverantwortung für seine Ernährung und Pflege. Ja, nachher habe ich hören müssen, die Kinder haben dann alle daheim gesagt, also der Prediger hat auch gesagt, du sollst uns jetzt ein Haustier schenken. Aber man muss genau hinhören, was ich dann auch noch gesagt habe. Wenn, dann nur unter der Bedingung, dass das Kind die Mitverantwortung und für die Pflege übernimmt. Wir hatten lange Zeit Hühner, jetzt haben wir 2 Kaninchen. Unsere Kinder sind inzwischen 12 und 14, aber Kaninchen bekamen sie, als sie einiges jünger waren. Aber manchmal muss man daran erinnern, fütter sie mal, ja, vergiss es nicht. Aber in der Regel klappt es auch. Die wechseln sich dann ab, einmal der Junge, einmal das Mädchen, füttert die Kaninchen. Das ist die Bedingung, wenn ein Haustier kommt. Das geht natürlich nicht überall. Wir haben einen Garten, da ist das nicht so schwierig. Aber ich habe gesagt, wenn Kaninchen kommen, dann nicht in das Haus, weil ich möchte da nicht den ganzen Staub und so dann im Haus haben. Und die haben es auch im Garten ganz gut überlebt. Also man kann Kaninchen, wenn man Garten hat, wirklich auch draußen halten. Hühner sowieso, die würde ich nicht in die Wohnung lassen. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass jetzt alle ein Haustier kaufen müssen, sondern ich habe gesagt, wenn, dann, ja, unter der Bedingung das und so weiter, ja. Dann nochmal zu den Massenmedien. Wenn man gewisse Medien verwenden möchte, wenn man unbedingt Handy brauchen sollte oder den Computer, dann sollte man auch den Kindern den verantwortlichen Umgang damit erklären. Man kann es heutzutage nicht ganz verbieten. Man hat es versucht in vielen Gemeinden, aber dann hat es leider, die Erfahrung sagt es, die Heuchelei gefördert, dass man es dann heimlich gemacht hat und man hat nicht gewusst, wie man eigentlich damit umgehen soll. Dann ist der Fall noch tiefer gewesen, anstelle, dass man erklärt hätte, wo die Gefahren liegen, wie man auch Filter und Schutzprogramme einschalten kann, wie man miteinander redet, wie man den Herrn bittet, auch um Bewahrung, wie man beibringt, wo gute Seiten sind, die man nutzen kann und die anderen meidet. Ja, also das ist wichtig, dass wir auch da einen verantwortlichen Umgang lernen und auch den Kindern beibringen. Weiter die Empfehlung, gute, altbewährte Spiele zu spielen als ganze Familie. Also jetzt nicht auf dem Computer, sondern auf dem Tisch. Es gibt wunderbare Brettspiele, die keinen okkulten Hintergrund haben, zumindest soweit ich weiß. Ich kenne auch nicht alle Hintergründe von Spielen, aber ich weiß nicht, ob Schach zum Beispiel jetzt einen okkulten Hintergrund hat, ist mir jetzt nicht bewusst. Mein Vater hat für sein Leben gern Schach gespielt und ich habe es dann auch gelernt. Bin da nie so gut wie er geworden, weil ich nicht die Zeit habe. Aber das ist ein Spiel, was zum Beispiel sehr stark die Denkfähigkeit, die strategische Fähigkeit fördert, ohne diese okkulten Figuren oder auch harmlose Kartenspiele. Da wird auch diskutiert, es gibt auch Kartenspiele aus dem okkulten Bereich, ja, Tarot natürlich, soll man nicht spielen. Aber ich denke, solche Spiele, wo nur Zahlen draufstehen, wie Uno etwa, dass da nichts Okkultes im Hintergrund sich befindet. Lies auch die Schulbücher deiner Kinder. Habt ihr schon in die Schulbücher hineingeschaut? Manchmal geht man so große Augen, wenn man da hineinguckt, ja? Wenn da was steht, wenn da die Hexe die Kinder durch das Jahr begleitet oder die Evolutionslehre mit den Millionen Jahren oder Sexualkunde und was auch immer. Da sollte man mit den Lehrern und Lehrerinnen liebevoll, aber deutlich reden über den Unterricht, wenn sie diese Dinge nicht richtig stellen, wenn sie das alles so als normal und harmlos hinstellen und wenn es geht, vielleicht andere Schulbücher gebrauchen, den Unterricht zumindest so bringen, dass das Schlimmste auch korrigiert wird. Manchmal müssen die Schulbücher verwendet werden, vom Bildungsplan her. Aber dann liegt sehr viel auch an den Lehrern und Lehrerinnen, dass sie die Dinge richtig stellen und sagen, wir glauben das so nicht, ja, wir sehen das anders, in der Bibel steht es anders. Das ist ganz wichtig. Und natürlich auch wir als Eltern reden mit unseren Kindern und erklären ihnen, dass Hexen, Monster und Geister, dass das Gott ein Gräuel ist, dass wir damit nichts zu tun haben. Und auch, lieber Vater, lieber Mutter, sei konsequent und halte deine Kinder fern, wenn an der Schule Veranstaltungen laufen, an denen Christen nicht teilnehmen können. Was könnte das zum Beispiel sein? Gestern habe ich es erwähnt. Halloween, ein Geisterfest. Anstelle des Reformationstags wird das ja weithin eingeführt. Oder auch gewisse Faschingsveranstaltungen, wo auch viel Okkultismus im Spiel ist, gerade auch bei Masken, Hexe und Teufelsmasken und was alles es gibt. Und auch okkulte Theaterstücke und Filme. Aber gib auch den Kindern eine sachliche Begründung dafür, warum das nicht gut ist. Nur verbieten ist bei kleineren Kindern vielleicht noch möglich, aber größere Kinder brauchen eben auch eine Erklärung von der Bibel her. Kann man ganz klar sagen, 5. Mose 18, Verse 9 folgende, steht ganz klar, du sollst dich nicht wenden zu Geisterbeschwörern, Zauberern, Wahrsagern und so weiter. Ganz klare Warnung von Gott her. Und jetzt kommt etwas, wo vielleicht manche sich freuen. Melde deine Kinder, falls möglich, bei einer biblisch klarstehenden christlichen Schule an. Falls es keine solche an dem Ort gibt, dann gründe eventuell eine mit anderen Eltern zusammen. Aber ich weiß, hier in Wiesbaden zum Beispiel gibt es eine. Wir waren heute Morgen dort. Es war eine sehr schöne Atmosphäre. Habe mich da sehr wohl gefühlt. Und ja, das sind also offene Türen. Wenn es an der staatlichen Schule gar nicht mehr gehen sollte, dann sollte man doch wirklich überlegen, bevor es zu spät ist, vielleicht die Kinder an einer christlichen Schule anzumelden, auch wenn es ein bisschen vielleicht was kostet. Aber ich kann euch sagen, diese Investition ist es wert. Es geht um die Seelen unserer Kinder. Es gibt auch außerhalb christlicher Schulen auch noch manche Lehrerinnen und Lehrer, die sich auch wirklich bemühen, die jetzt nicht diese okkulten und neomarxistischen Dinge machen. Das muss man auch vor Ort und Ort sehen und unterscheiden, ja, und im Gespräch bleiben. Aber wenn es wirklich schlimm ist, wenn wirklich schon eine Art Christenverfolgung ist, das gibt es ja auch in manchen Orten, wo schon russlanddeutsche Geschwister eingesperrt wurden, weil sie ihre Kinder nicht zum Sexualkundeunterricht lassen konnten, dann sollte man wirklich darum beten, wäre jetzt nicht die Zeit, sie an eine christliche Schule zu tun oder eine solche zu gründen. Dann auch das Thema Aufklärung, das will ich jetzt nur andeuten, weil auch Kinder da sind, aber es gilt, dass wir Kinder aufklären sollten, bevor andere es tun, bevor sie irgendwie auf den Schulhöfen Dinge sehen, die nicht gut sind. Die Sexualität ist eine Gabe, die Gott geschenkt hat, ein wunderbares Geschenk Gottes, aber sie gehört in die Ehe. Nur der Teufel möchte etwas Falsches daraus machen. Das können wir ganz klar und sachlich, nüchtern, liebevoll den Kindern erklären. Genauso auch die Warnung vor den Gefahren, die es gibt, durch Nikotin, Alkohol und Rauschdrogen jeder Art. Auch da sollten wir rechtzeitig sagen. Es war jetzt leider auch so, dass an einer christlichen Schule im süddeutschen Bereich Schüler aus der Schule entlassen wurden. Jeder muss ja einen Schulvertrag unterschreiben am Anfang der christlichen Schule, die mit Drogen erwischt wurden. Ja, die müssen ganz klar dann ermahnt und wenn sie nicht hören, ausgeschlossen werden. Da gibt es auch eine Art Schulzucht. Nicht statt Schulsucht, eine Schulzucht, ja, sie dann praktisch um der anderen Schüler und Schülerinnen willen zu entfernen. Nimm deine Kinder mit in deine christliche Gemeinde. Es sollte eine bibeltreue Gemeinde sein, in der der Herr Jesus Christus und sein unverfälschtes Wort im Mittelpunkt stehen. Also nicht in eine liberale oder okkult durchsättigte, extrem charismatische Gemeinde, sondern in eine bibeltreue Gemeinde. Und dann können die Kinder dort, genauso wie die Erwachsenen, einen Raum der Geborgenheit, des Friedens und der Freude erleben. Achte darauf, dass deine Kinder viel Kontakt zu anderen Kindern aus christlichen Familien haben. Das ist ja hier bei euch, denke ich, kein Problem, wo es so viele Familien und Kinder gibt. Manchmal gibt es aber auch kleine Gemeinden, wo vielleicht nur eine Familie mit Kindern ist. Ja, was machen die? Das ist dann schwer. Aber hier bei euch, besucht euch einander, und so dass auch die Kinder andere Kinder aus christlichen Familien kennen. Und was den Kontakt mit nicht-christlichen Familien angeht, den muss man nicht unbedingt abbrechen. Man kann hier eine missionarische Gelegenheit wahrnehmen, auch ihnen den Herrn Jesus zu bezeugen. Aber wenn man merkt, dass ein negativer Einfluss von diesen nicht-christlichen Familien auf unsere Kinder übergeht, dann sollte man erstmal mit den Eltern reden und sagen, wir haben keinen Fernseher, wir schauen nicht solche Dinge an. Wir möchten nicht, wenn unsere Kinder zu euren kommen, dass sie dann vor dem Fernseher sitzen und jeden Müll irgendwie inhalieren müssen. Ja, erstmal reden, und wenn das dann nichts nützt, dann muss man sagen, ja, wir wollen nicht mehr, dass sie dahin gehen, und dann aber auch den Kindern erklären und sagen, das ist dort nicht gut, Da muss man leider Abstand halten. Aber wie gesagt, das ist so ein Stufenplan. Erstmal vielleicht auch durchaus lassen. Aber wenn es dann solche Probleme gibt, da muss man auch freundlich, aber deutlich sagen, wir können das nicht verantworten. Also achtet darauf, liebe Geschwister, was eure Kinder in solchen Häusern zu sehen und zu hören bekommen. Dann noch 4 Punkte, dann bin ich mit diesem Hauptteil zu Ende, möchte dann aber nach einer kleinen Pause noch einen Brief an die Jugend verlesen. Den möchte ich als Extrateil dann noch halten, speziell. Ja, noch 4 kurze Punkte. Korrigiere deine Kinder, wenn sie sich in Gefahr begeben. Wer sein Kind lieb hat, lässt es nicht ins Verderben laufen. Sage dem Kind klar und deutlich, wenn etwas nicht gut ist, aber führe es auch dazu, selber die Gefahren und Versuchungen im Leben zu durchschauen. Setze deinem Kind Grenzen aus Liebe und züchtige es, wie die Bibel sagt, maßvoll, ohne es zu schädigen, ja, aber maßvoll züchtigen. Lehre es, gute Autoritäten zu achten. Weiter, ein positiver Punkt, gib deinen Kindern auch Zeugnis, also eine Bezeugung deiner Glaubenserfahrungen, die du mit dem Herrn Jesus machst. Bei uns ist zum Beispiel so, wir machen ja einmal monatlich, das wisst ihr schon, einen Missionsstand in der Stadt und da haben wir viele Gespräche und dann wollen die Kinder auch immer wissen, waren auch schon selber dabei zum Teil, aber wollen, wenn sie nicht dabei waren, wissen, wie das abgelaufen ist und habe ich es auch schon sagen können, es hat sich auch ein Mann schon am Stand bekehrt. Ja, hat den Herrn Jesus angenommen. Und das sind dann wirklich positive, ermutigende Glaubenserfahrungen, die wir weitergeben dürfen. Das dürfen Sie einfach auch früh lernen, dass Gott auch am Wirken ist und dass auch heute noch solche Wunder geschehen, dass Menschen den Herrn annehmen und ja, mit ihm wandeln. Dann noch etwas zum Eheleben. An die Ehepaare gerichtet, achtet darauf, dass euer Eheleben in Ordnung ist. Nur wenn Vater und Mutter sich von Herzen lieben, nur dann werden die Kinder auch ein positives Vorbild von einer christlichen Familie für ihr eigenes Leben haben. Wenn dauernd Streit ist zu Hause oder vielleicht die Eltern unwillig in den Gottesdienst gehen und Ähnliches, dann wird es kein positives Vorbild sein. Wir sollten, es gibt auch in jeder christlichen Familie mal Meinungsverschiedenheiten, aber es sollte nie in Verletzungen ausarten, das ist auch ganz klar. Die Kinder dürfen dann aber auch erleben, dass die Eltern sich wieder versöhnen können, dass man sich in den Arm nimmt und sagt, vergib mir, ja, ich wollte nicht so laut werden, ich wollte nicht zornig sein, haben wir auch schon gemacht und die Kinder haben sich gefreut. Und ich merke aber auch, wenn Meinungsverschiedenheiten sind, die Kinder ahmen das sehr schnell nach. Dann streiten sie plötzlich auch miteinander und das überträgt sich. Ja. Viel mehr als wir sagen, wirkt das auf die Kinder, wie wir leben. Und das müssen wir einfach wissen. Unser Leben ist wie ein Brief und so ist gut, möglichst das Eheleben in Ordnung zu halten, wenn es aber doch Probleme gegeben hat, sich auch wieder zu versöhnen und das nicht lange anstehen zu lassen. Wir machen zum Beispiel bei unserer Familie, wenn es irgendwie geht, jeden Montagabend einen Eheabend, also wenn ich jetzt heimkomme am Montag, halte ich mir den Abend ganz bewusst frei für die Frau. Tauschen wir uns aus, gehen vielleicht spazieren, beten zusammen, einfach auch das Aufarbeiten. Ich war jetzt ja dann auch 5 Nächte weg, ja, das ist auch eine lange Zeit. Den Dienst tue ich gerne für euch, aber es ist auch natürlich ein Opfer für die Familie. Aber so ist wichtig, dass wir uns austauschen und dann auch für die Kinder ein positives Vorbild in der Liebe sein können. Und das Letzte, das ist ein Bibelvers aus 5. Mose 6, 4-9. Die oberste Richtschnur jeder christlichen Erziehung. Das steht im Alten Testament, im 5. Mosebuch, Kapitel 6, Abvers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Das heißt, die Gebote Gottes, aber neutestamentlich das Evangelium von Jesus Christus als unserem Herrn und Erlöser, das dürfen wir unseren Kindern einschärfen von früh auf. Ich habe ja gesagt, durch Hausandacht, biblische Geschichten, durch Gebet, durch Begleitung, damit sie gefestigt werden im Glauben, damit sie dem Bösen widerstehen können. Die Juden haben diese Verse ganz wörtlich genommen. Wer in Israel war, der weiß es, die haben die Mesusa, einen Pfosten, die haben, wickeln sich hier die Auszüge aus den Geboten herum und machen auf die Stirn so ein Kästchen. Das ist eine überwörtliche Auslegung, aber gemeint ist, dass wir das wirklich ganz ins Herz nehmen, dass es ganz verinnerlicht sein soll in Gedanken und im Herzen und in der Handlung, in der Hand und dass unser Haus bestimmt sein soll von Gottes Wort, dass wir es alle Zeit in uns und mit uns tragen und ausleben. Und das möge der Herr schenken, diese Gnade, dass wir wirklich ihm von Herzen nachfolgen und diese Liebe zu Jesus an unsere Kinder weitergeben. Möge der Herr jeden von uns dazu segnen. Amen.